Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast. Heute mit Fabian Elsässer und
Dirk Hohnsträter, Leiter der Forschungsstelle Konsumkultur an der Universität Hildesheim.
Ja, und Dirk Hohnsträter hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik mit der Überschrift: Wie unabhängig ist das Indie-Web? Muss man mal kurz ausholen. Den Begriff Indie oder Independent, den gibt es in der Popkultur ja in vielen Bereichen. Musik, Film, Videospiele. Und der beschreibt weniger einen Stil als eine Idee oder gar ein Idealbild. Da machen Leute was Eigenes, ohne große Konzerne im Rücken. Aber, Herr Hohnsträter, wie geht Indie-Web mal ganz konkret gesprochen?
Ja, Indie-Web geht eigentlich, wie das Internet ging, bevor es durch Social Media und den sogenannten Plattformkapitalismus kommerzialisiert wurde und eben die Form angenommen hat, die wir heute kennen. Das ist eine Vorstellung vom Internet, vom Netz sozusagen, die viel wilder, dezentraler, idealistischer ist, die wir vielleicht noch aus den 90er Jahren erinnern und die jetzt wiederbelebt wird.
Was wäre denn, sage ich mal, eine Seite oder ein Anbieter oder ein Akteur dieses Indie-Webs?
Ja, also die Akteure sind Praktiker, ne? Das sind Softwareentwickler, das sind kleine Communities, manchmal auch eine Nichtregierungsorganisation wie zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation. Und die sind so eine Art lose Assoziation, eine Bewegung, könnte man sagen. Und da kann im Prinzip jeder mitmachen, aber schwerpunktmäßig sind das schon Leute, die sich auskennen mit Code, mit Webdesign, mit Programmieren und die sich halt ein anderes Internet vorstellen.
Was bieten die denn dann konkret an? Also haben die Browser, mit denen ich surfen könnte, oder machen die Suchmaschinen?
Ja, da gibt's alles Mögliche. Das Prominenteste im Moment sind wahrscheinlich so dezentrale Social-Media-Angebote wie Micro.blog oder Mastodon oder Blue Sky, von denen vielleicht manche Hörerinnen schon mal gehört haben. Das sind aber auch die ganz uralten Technologien wie E-Mail, also ein E-Mail-Newsletter kann ein Ausdruck davon sein, oder eine eigene Website, die man selber betreibt und die sich dann über offene Schnittstellen und Protokolle mit anderen vernetzt.
Sie sprachen gerade schon vom Plattformkapitalismus. Das ist ja so, sage ich mal, irgendwie das Phänomen, dass man im Internet anhand dieses Plattformkapitalismus so eine kapitalistische Konzentration schneller als je zuvor beobachten konnte in anderen Wirtschaftsbereichen. Nach ein paar Jahren gab es also für alles Monopole, sage ich mal. Amazon fürs Einkaufen, YouTube fürs Video gucken, Google fürs Suchen und so weiter und so weiter. Wann ist denn der Traum vom unabhängigen, freien, wilden, offenen Internet geplatzt? Wann hat der Plattformkapitalismus übernommen?
Ja, für viele liegt der Zeitpunkt mit dem Aufkommen von Social Media, eben mit den großen Playern in dem Bereich, die dann ja so eine eigene abgeschlossene Welt geschaffen haben, wo man sich halt einloggen muss und wo man dann auch nur dort sozusagen verlinken kann und das dann auch oft gar nicht mehr durch eine Suchmaschine überhaupt erfasst wird. Man muss also drin sein in diesem sogenannten Walled Garden. Und dann ist man da natürlich dieser abgeschlossenen Welt quasi ausgeliefert, also auch als Anbieter. Und das ist im Grunde der Kipppunkt gewesen. Und natürlich auch der Zeitpunkt, wo dann Unternehmen wie Google, das wurde ja erstmal von zwei Studienabbrechern gegründet, anfangen musste, Geld zu verdienen. Ne? Und die Leute, die eben bei Google da, die fürs Geschäftliche zuständig waren, haben halt gesagt, naja, wir können hier nicht endlos Venture Capital nachschießen. Irgendwann muss auch mal Gewinn gemacht werden und dann brauchte man ein Finanzierungsmodell. Das waren Anzeigen und das hat dann eben zur Folge gehabt, dass man eben die Algorithmen so geändert hat, dass die eben besonders kommerzfreundlich wurden.
Was könnte denn Indie-Web gegen solche Giganten ausrichten?
Das ist eine gute Frage. Also die gute Nachricht ist quasi, dass das ja Profis sind, die diese Bewegung tragen. Also das sind Leute, die können programmieren, die können Schnittstellen entwickeln, die können die Technologie bereitstellen und das passiert ja auch. Und dann sind es eben Versuche, dezentralere Angebote zu offerieren, wo eben ja nicht so eine Schicht dazwischen kommt zwischen den Nutzern, die eben kommerziell ist, sondern wo der Kontakt direkt hergestellt wird zwischen denen, die eben kommunizieren wollen im Netz.
Sie schreiben aber auch, dass eine Indie-Web-Veranstaltungsreihe der jüngeren Zeit ausgerechnet von Google gesponsert worden ist. Das ist schon bitter ironisch, oder?
Das ist bitter ironisch, ja. Als ich das recherchiert habe, musste ich auch schlucken. Das ist eben so, ja. Und man muss auch fairerweise sagen, also die Leute, die sich da sehr idealistisch engagieren und tolle Sachen machen und die frei zur Verfügung stellen, Open Source, die haben ja auch einen Hauptberuf. Die sind ja nicht hauptberuflich Indie-Webber, sondern die verdienen ihr Geld eben auch mit einer Designagentur oder sind selber in den Konzernen tätig und pflegen quasi in ihrer Freizeit diese Indie-Web-Bewegung. Und das ist natürlich auch ambivalent, ne?
Das heißt, da geht es auch einfach um wirtschaftliche Zwänge und Realitäten, ne, ganz klar. Und auch das, was man so an zeitlichen Ressourcen überhaupt noch übrig hat. Da frage ich mich jetzt, wenn wir das Internet als auch einfach Teil einer Infrastruktur, es ist eine Infrastruktur, ne, wenn wir Internet als Infrastruktur sehen und mal zu dem etwas altmodisch scheinenden Gedanken zurückkommen, dass Infrastruktur ja auch von Staaten geregelt werden kann, müsste da nicht mehr staatliche Regulierung sein? Müsste nicht eventuell sogar so etwas wie ein jeweils landeseigenes Internet geben, so wie es ja auch mal landeseigene oder ja, bundeseigene Eisenbahnen gab, also wie das eben alles mal in staatlicher Hand war, als Versorgung für Bürger.
Ja, das wird auch diskutiert, ne? Das hängt sicherlich mit dieser Diskussion zusammen, die jetzt immer stärker aufkommt zu der sogenannten Foundational Economy, ne? Also dass man eine Infrastrukturpolitik hat, wo die Basisleistungen für die Bürgerinnen und Bürger wirklich zur Verfügung gestellt werden. Das würde es sicherlich leichter machen. Es bleibt natürlich immer die Frage, wie attraktiv sind dann diese staatlichen Angebote oder sind die dann irgendwie schleppend und träge und bürokratisch und am Ende greifen die Leute dann eben doch auf das viel schickere kommerzielle Angebot zurück. Damit kämpft auch die Indie-Web-Bewegung.
Es hat auch was mit Optik zu tun, ne? Also was man auch gewohnt ist, ne? Diese schillernden und auch griffigen Oberflächen.
Das hängt mit dem Design, mit der Ästhetik natürlich auch zusammen.
Man hat sich dran gewöhnt, ne? Wie YouTube funktioniert und so weiter. Wäre es, das vielleicht mal noch als Frage, wäre es nicht auch schon ein bisschen Indie, nach bestehenden Alternativen zu suchen, die auch gar nicht so unbekannt sein müssen? Also eben nicht bei Amazon bestellen, sondern bei Herstellern direkt oder wenn man überhaupt schon online kaufen muss und statt zu Google mal DuckDuckGo zu verwenden oder statt X eben das von Ihnen erwähnte Mastodon.
Ja, absolut. Also was man sich ja auch klar machen muss, es gibt ja eben diese Bewegung schon. Das ist ja kein Manifest, das irgendjemand geschrieben hat und sagt, man müsste mal, sondern jeder kann da sich raussuchen, was ihm oder ihr gefällt und das dann halt nutzen. Und da gibt es eine Menge, ne? Also man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen und dann sich eben vertraut machen mit diesen Interfaces, haben Sie ja eben schon gesagt, also eben sich so ein bisschen einarbeiten. Aber dann läuft die Sache ja auch. Und insofern ist da also auch schon eine Menge da.
Wir streichen das Verb googeln für den Rest des Tages aus unserem Sprachschatz. Dirk Hohnstretter, Leiter der Forschungsstelle Konsumkultur an der Universität Hildesheim, war das übers Hoffnungsversprechen eines Independent Web. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Corso. Kunst und Pop.